Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Nun zur Predigt. Seltsames Thema. Kann ich mir vorstellen, dass man sich vielleicht nicht gleich was darunter vorstellen kann. Aber der Anstoß für meine heutige Predigt sind einige Passagen aus dem Buch Mit den Engeltanzen Teil 3. Ich hatte da vor kurzem schon mal was in einem anderen Zusammenhang gebracht. Und darin erzählt der Kevin Basconi seine Erlebnisse im Himmel, und zwar im dritten Himmel. Seine ersten zwei Bücher handeln eigentlich über die Einblicke in dieser geistlichen Welt. Und ich fand es sehr interessant. Und dieses dritte Buch hat er nur in Angriff genommen, weil der Herr ihn wirklich schon fast gezwungen hat, es zu schreiben, weil er sagt, die Erlebnisse sind eigentlich viel zu tief. Viel zu persönlich, ja, geradezu intim, als dass man sie in so einem Buch veröffentlichen möchte. Aber ich bin persönlich inzwischen sehr dankbar, dass er das getan hat, dass er Gott gehorcht hat und einige Geschichten, zumindest die er dort erlebt hat, auch mitgeteilt hat. Denn es sind nicht nur ein, sondern es sind gleich mehrere Punkte, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht haben, die mich wirklich ins Grübeln auch hineingebracht haben und die ich auch vor Gott gebracht habe, was sie zu bedeuten haben. Und über einen dieser Punkte möchte ich heute mal mit euch sprechen und diesen Punkt auch in einen biblischen Kontext einfügen. Also es geht, Ausgangspunkt ist oft das Haus des Vaters. Das ist so eigentlich ein fester Begriff dort, das Haus des Vaters. Ja, es spielt in diesen Visionen eine ganz große Rolle. Und in diesem Haus befindet sich ein Riesenraum und das nennt er Bibliothek, weil da eben viele Bücher sind, die man auch lesen kann. Von diesem Raum aus wird Kevin dann manchmal mit Jesus und auch von den Engeln begleitet, um andere Räume zu sehen und sie auch anzuschauen. Und er berichtet von zwei Räumen, und jetzt kommt es, die jeweils mit einer großen und dicken Tresortür verschlossen waren. Und das waren jetzt nicht so kleine Tresortüren wie da am Anfang, sondern das waren richtig große, also 6 Meter hoch. Und er schreibt von 1 Meter ungefähr, dass sie dick waren. Also es waren richtige Tresortüren. Gut, er kommt vor diese Türen und bei dieser ersten Tresortür, die Engel entriegeln es eben und öffnen und zeigen ihm diesen Raum und es ist ein Lagerraum. Ein riesiger, gewaltig riesiger Lagerraum. Und was lagert in diesem Raum? Es lagern Mäntel darin. Und diese Mäntel sind sorgsam verpackt in Schachteln und alle mit Namen beschriftet. Jetzt geht es hier ja um himmlische Visionen, also wir müssen es auch deuten. Was bedeutet das? Und Mäntel, sie weisen auf Berufungen hin. Berufungen von Menschen. Und dort war es so, es wurde ihm auch gesagt, also viele, sehr, sehr viele Menschen nehmen ihre Berufung niemals an. Die Mäntel werden eigentlich nie abgerufen. Viele hören mittendrin auf, geben ihre Berufung auf. Viele tun es nur zum Teil. Aber bei Gott, es bleibt alles erhalten. Bei Gott ist nichts vergessen. Auch wenn er jemand seine Berufung nicht annimmt, der Mantel ist noch da. Und diese Berufung wird eines Tages doch gelebt werden. Und ich möchte in dieses Thema gar nicht tiefer einsteigen, aber vielleicht können wir es ein anderes Mal behandeln. Dann kommt er nämlich an einem anderen Tag in den zweiten Tresorraum und er wird wieder geöffnet und es ist wieder ein Lagerraum. Und er sieht, diesmal ist dieser Lagerraum völlig anders. Er ist medizinisch steril und wie er genauer hinguckt, findet er, dass überall Körperteile da sind. Er war sehr überrascht über diese, was da alles so gelagert wird. Und Es sind Körperteile für Menschen, die sie brauchen würden. Und warum geht's in den Tresorraum? Gott hat eigentlich alles vorbereitet. Komplett schon im Himmel alles vorbereitet, dass wenn wir im Geist wirken, wenn wir auch durch die Gaben des Heiligen Geistes wirken, dass Menschen neue Organe bekommen können. Dass kreative Wunder geschehen können. Gott will uns darauf hinweisen, von seiner Seite ist alles schon da. Gott wartet auf Menschen, die das abholen. Also, kreative Wunder, Heilungen. Gott hat alles im Himmel vorbereitet. Die ganzen Berufungen, Gott hat sie vorbereitet. Gott hat für seine Gemeinde, für seine Kinder alles vorbereitet. Er ist von nichts überrascht. Und jetzt kommt es natürlich, ein Tresorraum ist natürlich verschlossen. Und zu ihm wurde immer wieder gesagt, also zu Kevin, und die Engel wiederholen diesen Satz. Und das ist ein besonderer Satz auch in diesem ganzen Buch. Und ich glaube, auch Jesus sagt ihm, Kevin, du bist an diesem Ort willkommen. Kevin, du bist an diesem Ort willkommen. Und dann wird er aufgefordert, alles zu nehmen, was er braucht. Und da sind wir eigentlich bei der zentralen Frage, wer und wie bekommt man eigentlich Zutritt zu diesen verschlossenen Räumen? Wann sind auch wir willkommen an diesen verborgenen Orten, die eigentlich nicht jeder kennt? Den Raum mit diesen Körperteilen, das hatte ich übrigens schon gekannt. Also das hat nicht nur er gesehen, das haben schon viele andere auch gesehen, dass dieser Raum im Himmel tatsächlich existiert. Im Psalm 24,3 heißt es, wer darf auf den des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Jetzt kommt es, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Reines Herz ist das erste Mal. Das reine Herz, das bekommen wir, wenn wir an Jesus Christus glauben. Es ist ja nicht unsere guten Taten, aber es ist seine Vergebung, die uns rein und heilig macht. Ein reines Herz. Aber es sind auch unschuldige Hände gefordert. Und die Hände zeigen uns etwas an. Die Hände zeigen uns unsere Werke an. Wenn wir die Offenbarung lesen, ich kenne deine Werke. Es ist nicht so, dass die Werke uninteressant sind. Dass das, was wir tun, dass das vor Gott uninteressant wäre. Das stimmt einfach nicht. Wir können uns durch die Werke nicht unsere Gerechtigkeit erkaufen, das ist richtig. Aber trotzdem heißt es ja nicht, wir können tun und lassen, was wir wollen. Das ist eben nicht richtig. Dann soll mir ja jemand die ersten Kapitel in der Offenbarung erklären, wo Jesus genau die Werke auch der Gemeinde aufzählt. Also unschuldige Hände. Also es sind gute Werke gefordert. Werke, die aus dem Glauben und aus der Liebe zu Jesus herauskommen, entspringen. Ja, diese Tresortüren, die haben mich weiter zum Nachdenken gebracht und diese gigantischen Türen. Warum sollte im Himmel, ist doch mal die Frage wert, so massiv verriegelte Türen existieren? Warum soll es sie überhaupt geben? Also ich vermute mal, dass es im Himmel keine Diebe gibt. Sonst hätte mein Bild vom Himmel schon einen leichten Schaden. Also ich gehe jetzt einfach da mal davon aus, dass es das nicht gibt. Und im Haus des Vaters findet man auch keine gefallenen Engel mehr. Die sind ja alle rausgeschmissen worden. Und auch keine Dämonen, die noch Schaden anrichten könnten. Also, entweder ist diese Vision jetzt nicht so ganz richtig oder es hat doch noch einen Grund. Vor wem werden denn diese heiligen Dinge so geschützt? Als Kinder Gottes haben wir Zutritt zum Haus des Vaters. Wir haben als Kinder Zutritt zum Haus des Vaters. So wie wir unseren Kindern Zutritt zu unserem Haus oder zu unserer Wohnung gewähren, genauso gibt Gott seinen Kindern Zutritt zu seinem Haus und auch zu seiner Wohnung. In Epheser 2, 19 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, und jetzt kommt es, Gottes Hausgenossen. Wir sind jetzt, also nicht in Ewigkeit, da sowieso, aber wir sind jetzt Gottes Hausgenossen. Wir sind im Haus des Vaters, wir sind willkommen. Das ist auch unser Haus, das Haus Gottes, jetzt schon. Oder ein anderer Vers, Hebräer 12, 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Zu Gott, wir sind zu Gott gekommen, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Die sind alle schon im Himmel, die Geister der vollendeten Gerechten. Und zu ihnen allen sind wir, und zwar jetzt schon, gekommen. In der geistlichen Realität sind wir bereits heute Gottes Hausgenossen. Es ist eine geistliche Realität, die wir sehr, sehr ungewöhnlich finden, die in unseren Gedanken sehr selten vorkommt, die wir auch selten leben. Aber wir müssen uns immer mehr dessen bewusst sein, dass unser Geist schon bei Gott ist. Wir leben hier zwar noch hier auf Erden, aber in Wirklichkeit sind wir Gottes Hausgenossen. Kevin wurde zwar in dieser Offenbarung an diese himmlischen Orte versetzt, aber, und jetzt hört mal her, es ist genauso real, es ist genauso Wirklichkeit, wenn wir im Glauben und im Gebet an diese Orte gehen. Wenn wir ins Haus des Vaters, vor Gott, vor seinen Thron treten, das ist genauso real. Das ist nicht nur Einbildung. Das ist real. Gott zeigt uns durch diese Propheten Visionen, damit uns das näher kommt. Damit wir uns damit mal befassen. Auch damit. Nicht nur mit unseren eigenen Schwierigkeiten und so weiter, sondern dass wir uns auch mal mit dem Himmel befassen. Damit wir uns auch mal mit dem befassen, was von Gott kommt. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Kinder Gottes, die wir nun mal sind, und ich glaube, das widerspricht mir auch keiner, in die Gegenwart Gottes kommen. Als Kinder geht man zu seinem Vater. Geht man zu seinen Eltern? Ist das nicht so? Ist so. Es ist so. Und unser himmlischer Vater ist nicht viel anders. Er hat uns das auch gezeigt, auch hier auf der Erde. Er hat uns, ja, unsere Eltern auch gegeben, unseren Vätern gegeben, damit wir das begreifen können. Natürlich ist es hier auf der Erde manchmal nicht so ganz vollkommen. Aber das Bild ist da. Wir sollten zu unserem Vater kommen. Aber, jetzt kommt das Aber. Aber selbst als Kinder Gottes bekommen wir nicht zu jeder Zeit alles, was wir möchten. Ist es nicht bei unseren Kindern genauso? Wer von euch, der Kinder hatte, hat ihnen jeden Wunsch immer gleich erfüllt? Ist hier jemand? Dann setze ich mich wieder hin. Also ich hatte auch welche und ja, es ist nicht so. Du kannst ihnen schlichtweg nicht alles immer gleich erfüllen. Manche Wünsche kann man ihnen später erfüllen, manche gar nicht. Manche kann man ihnen erfüllen, ja. Aber es ist nicht so, dass wir immer gleich alles bekommen. Und ich glaube, das hat auch was mit diesen Türen zu tun. Denn wir würden immer gleich alles haben wollen, stimmt's? Wir würden doch sofort die Gaben des Geistes, her damit, Wunder, ja, das kann ich auch. Wir würden doch auf nichts achten, wir würden das machen. Und wir würden aber auch nicht die Gefahren sehen, die Gott sieht. Er sieht ja das ganze Bild, nicht nur das eine, den einen Teil, das eine Puzzlestück, das wir in der Hand halten, das wir haben wollen. Nein, Gott sieht eben immer das ganze Bild und er möchte, dass wir auch mehr sehen. Und darum wartet er oft. Darum verschließt er auch so manches auch noch vor uns. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass weder Berufungen noch die Gaben des Geistes, besonders wenn es um Heilungen und um große Wunder geht, dass die immer sofort so verfügbar sind. Das entspricht einfach nicht unserer Realität, die wir leben, besonders nicht in unserem Land. Aber jetzt lasst uns mal jemand anschauen, der den unbeschränkten Zugang zu allen himmlischen Räumen hatte. Lass uns mal den anschauen, und zwar Jesus Christus. Und zwar, als er Menschensohn war, nicht als er Sohn Gottes im Himmel, nein, als er Menschensohn, als er auf dieser Erde war. Lasst uns ihn mal etwas anschauen. Jesus hatte zugegebenermaßen einen Vorteil. Er kam nämlich vom Himmel auf die Erde. Ich denke, er kannte die Gesetzmäßigkeiten des Himmels, des Reiches Gottes. Es war ihm wohl nicht fremd. Was wir mit Hilfe des Heiligen Geistes erstmal studieren, lernen müssen, was wir verstehen müssen, was wir ins Herz bekommen müssen, was wir dann auch mal tun müssen, ja, das hatte er in sich. Das trug auch er in sich, schon von vornherein. Aber wir haben den Heiligen Geist. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, euch gebe ich die Möglichkeit nicht. Ich hole euch da ab, wo ihr seid. Ich will euch auch dahin bringen, wo mein Sohn Jesus Christus auch war. Ja, oder es ist doch zu hoch gegriffen, sich an Jesus zu orientieren. Ja, es ist, man muss jetzt schon sagen, man nimmt schon den Top, ja, man nimmt die Spitze des Berges, wenn man sich mit ihm vergleicht. Aber ich denke, nein, wir sollten uns mit ihm vergleichen. Denn wir Gläubigen, sollten wir denn nicht die gleichen Werke und größere tun als er selbst? Diese Aussage, sie kommt von Jesus selbst. Johannes 14,12. Und auch Paulus erfordert uns auf, wie Jesus zu sein. Philipper 3,17 heißt es, ahmt mit mir Christus nach. Brüdern und Schwestern, seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Aber uns, wir wandeln wie Christus. Wir ahmen Christus nach. Ahmt Christus nach. Das ist unsere Lebensherausforderung, wie Jesus zu werden. Das ist das, was der Heilige Geist eigentlich tut. Er verformt uns. Er nimmt uns so, wie wir sind und sagt, ich mache euch wie Jesus. Also Paulus und sein ganzes Team, sie ahmten, also nach diesen Versen, sie ahmten Christus nach. Und die Folge dessen ist, dass dieser Mann mit seinem Team die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erfüllt hat. Und zwar nicht in eigener Kraft, sondern wie Römer 15,18, denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. Amen. Das ist gut. Lasst uns jetzt mal einige Punkte im Leben Jesu anschauen, und zwar bevor er seinen großen Dienst begonnen hat. Von seinen ersten 30 Lebensjahren, wir wissen nicht besonders viel. Wir kennen die Geschichte, wie Jesus im Tempel ist als 12-Jähriger, wie er da schon mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten spricht und redet. Wir wissen, dass er Zimmermann war, dass er in der Schreinerei oder der Zimmerei von seinem Vater wohl arbeitete. Wir wissen, dass er seiner Mutter und seinem Stiefvater gehorsam war, das wissen wir. Und Lukas schreibt über diese Zeit, Lukas 2, Vers 52, Jesus nahm zu, auch Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, okay, das geht, man würde mal sagen, das geht noch automatisch, ja. Gnade bei Gott und den Menschen, auch Jesus nahm zu. Jede Berufung ist anders, jede. Aber grundsätzlich gilt, je länger die Zeit deiner Ausbildung und Zurüstung ist, umso größer wird auch der Auftrag sein, je größer ist deine Berufung. Also 30 Jahre sah man so gut wie nichts von der Berufung Jesu. Doch auch in dieser Zeit lebte er zu 100% in der Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Und das ist das Wichtige. Auch diese 30 Jahre, sie waren nicht umsonst. Er nahm zu. Und hier ist der erste Punkt, den ich euch sagen möchte. Und das ist Geduld. Geduld. Wer in seine Berufung kommen will, wer in den Gaben des Geistes wirken will, wer ein Amt, eine Aufgabe vom Herrn haben möchte, muss erstmal Geduld mitbringen. Oft kommen Worte, oft kommen prophetische Worte. Gott sagt, hab Geduld. Meine Zeit ist eine andere. Und ich sehe nicht nur das Puzzlestück, das du gerade in der Hand hältst. Ich werde es einfügen in dein Bild. Aber warte. Und auch unser guter Vater Abraham, auch über ihn wurde gesagt, Hebräer 6, 15, so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Er erlangte sie durch Geduld. Und bevor Jesus seinen Auftrag ausführen konnte, wurde er getauft. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn. Und zudem gab ihm sein Vater vom Himmel das Zeugnis, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und hier mein zweiter Punkt. Auch von uns werden Schritte des Gehorsams verlangt. Das Gehorsam zum Wort Gottes. Ich glaube nicht, dass ein Knecht, ein Arbeiter im Reich Gottes Gott ungehorsam sein kann. Das darf nicht sein. Gott muss sich auf ihn verlassen können. Denn was hast du für einen Arbeiter, der immer macht, was er will? Du brauchst jemand, wenn du jemand anstellst, du brauchst jemand, der die Arbeit macht, die du ihm aufträgst, der nicht sein eigenes Ding macht. Und bei Gott ist es doch auch nicht anders. Er braucht Menschen, er vergibt Berufungen, er vergibt Aufträge, weil seine Dinge zu machen sind. Und da kann er eben Menschen schlecht gebrauchen, die eigentlich immer das alles, erstens alles besser wissen und das machen wollen, was sie tun. Funktioniert nicht. Und hier, ja, Jesus lässt sich taufen. Der einzige Mensch, der sich nicht taufen hätte lassen müssen, lässt sich taufen. Es heißt, damit alle Gerechtigkeit erfüllt ist, weil er wusste, das ist der Wunsch meines Vaters. Natürlich, es war eine Prophetie auch auf seinen Tod hin, aber er war gehorsam. Aber bei vielen scheitert es ja schon an diesem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Taufe ist nicht wichtig. Ich werde gerettet durch den Glauben. Ja, ist richtig. Aber hast du mal nachgedacht, was es noch für Konsequenzen haben, dass es dann noch mehr geben könnte? Es ist alles so verengt. Aber Gehorsam eröffnet uns die Türen Gottes. Und wo Jesus wurde nach seiner Taufe für 40 Tage in die Wüste geführt und lebte mit den Tieren zusammen, heißt es. Und es hungerte ihn. Und wer kommt dann? Der Teufel höchstpersönlich, um Jesus zu versuchen. Und was macht Jesus jetzt? Er kämpft. Er kämpft gegen diese Versuchung. Er kämpft gegen den Teufel. Und zwar mit was? Mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes. Und hier mein dritter Punkt, das Wort Gottes. Lerne das Wort kennen. Du wirst es brauchen. Wenn, egal, wo du im Reich Gottes dienst, du wirst das Wort Gottes brauchen. Das Wort Gottes, es ist nicht nur für den Kampf da, das Wort Gottes ist auch unsere Leitschnur für unser Leben. Wir brauchen das Wort Gottes. Das ist eigentlich, müsste so eine Basis sein, die man überhaupt nicht erwähnen sollte. Aber wir wissen ja, dass es heute nicht mehr unbedingt überall der Fall ist. In Jakobus 4,7 heißt es, so seid nun Gott untertan und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jesus wusste, wie man dem Teufel widersteht. Er wusste, er kannte auch den Feind. Und auch das muss man vorher kennen. Man muss wissen, dass es jemand gibt, der auch deiner Berufung widerstehen wird. Der auch dem widerstehen wird, was Gott dir sagt. Es gibt einen Widersacher und wir haben einen Widersacher, der genau das Gegenteil will von dem, was Gott möchte. Ja, egal was du für eine Berufung hast, Gottes Wort zu kennen, unter der Salbung des Heiligen Geistes es zu gebrauchen, das ist der Punkt, den man lernen muss. Und als Jesus diese Versuchung beendet hatte, er hatte ja lange gefastet, er war fix und fertig, heißt es ein, also er war schwach, er war kaputt, aber dann, als er das beendet hatte, was heißt es dann? Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Wow. Die Versuchung, die ganzen Prüfungen, sie haben Jesus nicht schwächer, sondern stärker gemacht. Und das soll uns auch klar sein. Gott schickt uns nicht die Berufung, um es fertig zu machen, sondern dass wir in des Geistes Kraft da rauskommen. Das ist sein Gedanke. Das ist das, was Gott für uns möchte. Sieg über alle Versuchungen. Sieg, der persönliche Sieg in unserem Leben über die Versuchungen ist wichtig. Denn stell dir vor, du fällst bei jedem Teil, was dir der Teufel vor die Füße legt. Was für ein Diener bist du für diese Welt? Wir brauchen Sieg in unserem persönlichen Leben über die Versuchungen, die der Teufel uns immer wieder auch vor die Füße knallt. Das ist auch ein Punkt. So, bevor, und jetzt kommt Jesus ja aus der Wüste raus und es ist ja nicht so, dass er sofort anfängt zu wirken. Denn wenn wir Lukas lesen, dann kommt nämlich noch etwas dazwischen. Und bevor Jesus seinen Dienst beginnt, passiert noch eine richtig wichtige Sache. Lukas 4, das möchte ich tatsächlich mal vorlesen. Eine meiner Lieblingsverse. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Ich komme gleich nochmal auf diesen Vers. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wow, das ist, finde ich, eine der tollsten Stellen überhaupt. Aber kommen wir erstmal zu 16, bevor wir zu der anderen Stelle kommen. Was lesen wir hier von Jesus? Jesus, er ist jetzt voll, also er ist mal jetzt 30, er ist getauft, der Heilige Geist ist auf ihm und er ist voll des Geistes Kraft. Was macht er jetzt? Er geht in seine Heimatstadt zurück, nach Nazareth. Nicht gleich in die Mission, nein, er wusste, die Zeit kommt. Er war so abhängig vom Vater und das ist wirklich das, was wir lernen müssen, abhängig zu sein von dem Zeitplan Gottes. Er ist nicht gleich losgerannt, sondern er hat gewartet. Er ist zurück nach Nazareth gewachsen, wo er aufgewachsen war, heißt es. Und jetzt kommt ein Punkt, der mir gestern nochmal richtig wichtig geworden ist. Er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, stand auf, um zu lesen. Dieser Jesus, er geht in die kleine Synagoge in Nazareth. Das war keine große. Also Nazareth war keine Weltstadt. Das war eher so ein Dorf mit ein paar Leuten. Und da ist eine Synagoge und da steht er auf und da liest er. Und zwar nach seiner Gewohnheit. Der ist erstens mal jeden Sabbat ist er in die Synagoge gegangen. Aber jetzt hört mal, was er macht. Das war ja anscheinend nichts Ungewöhnliches. Jesus weiß nicht, wie lange, es steht nicht geschrieben, wie viele Jahre er in dieser kleinen Synagoge vor ein paar Leuten spricht, ihnen das Wort Gottes vorliest und ihnen das Wort Gottes bringt. Ohne Zeichen und Wunder. Es sind keine von Jerusalem gekommen und haben ihm zugehört. Später, da waren die Türen alle voll, da konnten sie nicht immer mehr rein. Aber nein, er macht jahrelang, ich glaube, dass es jahrelang ist, weil als er schon 12 war, hat er sich schon mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gestritten. Ja, was wird erst später sein? Also ich glaube nicht, dass Jesus, er konnte das, was in seinem Herzen ist, nicht zurückhalten. Er brauchte ein Ventil dafür. Und das war diese kleine Synagoge da. Und er spricht jahrelang. Und selbst als er voll war, geht er trotzdem nochmal hinein in diese kleine Synagoge und spricht zu den Leuten, die ihn kannten, zu seinen Leuten. Und da kannte wohl jeder jeden. So heißt es übrigens da auch. Er geht in die Synagoge, stand auf, um zu lesen und ihnen das Wort Gottes zu bringen. Ich glaube, das ist vielleicht der größte Punkt heute. Sei treu im Kleinen. Wenn du möchtest, dass Gott etwas Großes durch dich tut, dann sei treu im Kleinen. Das war jetzt nicht gerade auf seiner Berufung steht, Heiland der Welt. Ja? Als er da in der Synagoge war, er war ja trotzdem Heiland der Welt, ja? Der Erlöser, Schöpfer, alles dessen. Ja, keiner hat je verstanden, welcher Mann eigentlich da vor ihnen stand. Aber er war es. Und trotzdem, er hat uns hier was gezeigt. Er hat gezeigt, du kannst auch in dieser kleinen Synagoge, solange bis Gott dir sagt, geh, solange bleibst du in dieser Synagoge. Du schaust nach dem, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. War, ja, man möchte sagen, ja, er hat Ähnliches getan. Aber so wirklich sein Auftrag, er hat kein einziges Zeichen und Wunder dort getan. Also bis zu diesem Zeitpunkt, danach schon. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, nein. Und es war übrigens, die Leute, zu denen er da gesprochen hat, waren ihm nicht so besonders freundlich gesinnt. Das sehen wir danach. Als er das dann verkündigt hatte, was wollten sie mit ihm machen? Da führen sie ihn auf den Berg, also auf den Hügel, wo die Stadt gebaut ist. Und was wollen sie machen? Sie wollen ihn runterstoßen. 10 Jahre Predigt. Und was wollen die Leute mit dir machen? Die wollen dich vom Berg runterstoßen. Ja, es ist wahr. Es ist traurig, aber wahr. So sind die Menschen. Den Herrn der Herren. Ihren Heiland, ihren Messias. Weil sie ihn nicht gekannt haben, nicht verstanden haben. Sei treu im Kleinen. Jesus hat es auch gemacht. Und er war treu, er ist jeden Sabbat in die Synagoge gegangen. Jetzt können viele sagen, ja, wo steht überhaupt was von Synagoge, dass wir überhaupt eine Synagoge bauen sollen. Ja? Find mal im Alten Testament, wo irgendwas von Synagoge steht. Gott hat gesagt, ihr sollt einen Tempel bauen und dorthin gehen. Aber wo steht was von Synagoge? Also ich habe noch nichts gelesen, ihr könnt mir ja sagen, wenn ihr was gefunden habt. Im Alten Testament. Also man könnte viele Sachen sagen, ja, man muss ja nicht in die Synagoge gehen. Nein, aber er wusste, er muss. Es ist eine Gewohnheit geworden. Haben wir auch gute Gewohnheiten in unserem Leben? Jesus hatte auch die Gewohnheit, ins Gebet zu gehen. Also Jesus hatte hier wirklich viele gute Gewohnheiten. Und ich möchte euch auch sagen, schaut, dass ihr gute Gewohnheiten bekommt. Was ganz natürlich wird, was in dein Leben integriert wird, gute Gewohnheiten. Und es ist auch ziemlich unspektakulär, als ihm jemand diese, also wie Prophetie auch manchmal sein kann, ganz unspektakulär. Da gibt einmal einer die Jesaja-Rolle, er zieht sie eben auf und was sieht er da? Ah, da ist ja der Prophet Jesaja, der genau das weissagt, was ich jetzt tun werde. Unspektakulär. Und so kann es auch manchmal sein. Völlig unspektakulär. Ich habe mir auch vorhin bei der Herfahrt noch gedacht, also seine Geburt, die Ankündigung, die war wenigstens, ja, da waren wenigstens ein paar Engel da und also da hat sich wenigstens was gerührt. Aber hier, wo er wirklich eingesetzt wird in den Dienst, das war sehr unspektakulär und leider dann ja auch von Menschen umgeben, die ihn töten wollten. Aber der Dienst Jesu war nicht mehr aufzuhalten. Er hat das Schloss geknackt. Er hat den Tresor geöffnet. Er hat danach seine Berufung gelebt. Aber auch er musste warten, auch Jesus musste warten, bis er in seine Berufung hineinkommt, bis er wirklich seine Berufung gelebt hat. Aber er wusste, er muss Geduld haben. Er musste im Kleinen Treue erzeigen. Und meine Frage an uns, auch an mich, die lautet, sind wir bereit, den nötigen Preis zu zahlen? Sind wir dazu bereit, wie Jesus zu sein? Es ist nicht jeden Tag, in Anführungszeichen, Zuckerschlecken. Es ist Kampf, es ist viel durch und auch unten durchzugehen, aber es rentiert sich. Und dann heißt es in Lukas 11, 9, und damit möchte ich heute schließen, und ich, Jesus, sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und ich glaube, so werden uns auch die Tresortüren aufgetan werden, die all das, was wir uns erhoffen, auch für unser Leben, noch verschließen. Es wird aufgetan werden. Im Namen Jesu, ich danke unserem Gott dafür. Amen.